Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Ja, die Saison ist vorbei, aber für den HSV geht es dann doch noch ein bisschen weiter. Und damit moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Laux und neben mir sitzt zum einen mein Kollege Henrik Jacobs. Moin Henrik, du warst ja da bei einem bestimmten Spiel am letzten Wochenende. Wie hast du das Drama erlebt?
Ja, in Sandhausen war ich nicht, da war Stefan Walter mein Kollege. Ich saß hier alleine im Büro, war ja Pfingstsonntag, wir mussten keine Zeitung machen, aber den Online-Spielbericht hatte ich vorbereitet und die ersten 20 Aufstiegszeilen waren geschrieben, aber dann hörte ich 11 Minuten Nachspielzeit und 11 Meter in Heidenheim, da habe ich sie kurz schon mal zur Seite geschoben und wusste auch irgendwie schon, was kommt. Und ja, das Drama nahm seinen Lauf, ich hatte es ja angekündigt.
Ja. Ja, irgendwie ging dein Puls dann auch richtig hoch. Also ich habe immer gedacht, ja, da war leider, man kennt das ja, es passiert noch irgendwas.
Doch, der Puls war schon hoch, ja.
Ja, und wir sprechen heute Morgen, am Mittwochmorgen vor dem ersten Relegationsspiel gegen Stuttgart. Und wir wollen heute uns deshalb, können ja nicht so viel über das Sportliche reden, wir haben aber ein ganz anderes, sehr, sehr spannendes Thema, das Volksparkstadion, dort, wo dann am Montag das entscheidende Spiel gegen den VfB Stuttgart stattfindet und es jährt sich ein ganz bedeutender Tag. Am 2. Juni 1998 sind die Bagger angerollt, das erste Mal im alten Volksparkstadion, und haben das aufgerissen, und darüber wollen wir heute reden mit einem sehr prominenten Gast, nämlich Andreas Wankum, der das Stadion, mal ganz verkürzt gesagt, gebaut hat. Herzlichen Glückwunsch dazu und herzlich willkommen, Herr Wankum.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu Gast zu sein. Ich hätte mich noch lockerer gefühlt, wenn das am Samstag keine Viertelstunde Nachspielzeit gegeben hätte.
Okay, ich entnehme Ihren Worten schon. Sie verfolgen den HSV auch heute noch. Vor uns liegen noch die Abendblattseiten. Damals 10 Jahre danach, am 2. Juni 98, rollten die Bagger an, 13.40 Uhr. Genau, Sie haben das Stadion gebaut und Sie verfolgen auch heute noch, was in diesem Stadion passiert und auch was dann in Sandhausen passiert.
Ich verfolge das, ja, manchmal, insbesondere in den letzten, ja, ist ja mehr als 5 Jahren, war davor ja auch immer schon gewöhnungsbedürftig, verfolge ich das und bin manchmal mehr als traurig. Außerdem hat man Kinder und Freunde und Kollegen, und die sind eigentlich allesamt HSV-Fans.
Und Sie?
Ich bin auch HSV-Fan, wobei manchmal bin ich schon echt sauer auf das, was da passiert. Finde, dass man den Möglichkeiten einfach nicht Genüge tut.
Ja, der HSV hat auf jeden Fall ja auch mit seinem Stadion große Möglichkeiten. Es ist immer noch eine der schönsten Fußballarenen Deutschlands, da sind sich, glaube ich, alle einig. Sie haben mit Ihrer damaligen Firma Deuteron das Stadion geplant und gebaut. Ich habe schon gesagt, viele, viele Menschen mögen es noch immer, kommen immer sehr gerne ins Volksparkstadion. Wann waren Sie denn eigentlich zuletzt im Volkspark, im Stadion?
Das erinnere ich zufällig genau. Ich war dort mit zwei Kollegen aus dem politischen Bereich, die sich die Wunden leckten, weil sie gerade bei der ersten Kabinettsbildung Merkel, beide von Frau Merkel, in ihre Schranken gewiesen wurden. Und insofern war es für mich ein politisch interessanter Besuch. Und damals, das war gegen Köln, ich glaube, der HSV hat noch gewonnen.
In der Bundesliga oder
Bundesliga,
war das schon?
Nee, das war Bundesliga, ist also schon ziemlich lange her. Wenn Sie mich fragen, wie ich manches finde, auch Köln, ich erinnere mich an ein Essen mit Freunden in einem der besseren Hamburger Restaurants, wo um 10:30 nach einer krachenden Niederlage gegen Köln die HSV-Spiele angeführt vom damals noch Ehepaar Van der Vaart reinkam und lachend und juchzend dort erkennbar teuer aßen und tranken. Sowas hätte es, glaube ich, unter Uwe Seeler nicht gegeben. Also insofern, die richtige Einstellung fehlt in dem Verein von vielen Beteiligten schon seit langem, glaube ich.
Aber die zweite Liga, haben Sie gesagt, tun Sie sich nicht an.
Hat nichts mit zweiter Liga zu tun. Ich kriege einfach irgendwie bei dem, wie die spielen, kriege ich oft schlechte Laune. Also das verfolge ich dann schon, wenn man es sehen kann, im Fernsehen, im Radio oder ich gucke auf meinem Mobile, so wie auch am Wochenende. Hoffen zuerst, dass das 1-0 gehalten wird bis zum Schluss. Dann ungläubig sehend, dass auch immer noch die anderen zurückliegen und dann einfach nicht verstehen, wie man so lange nachspielen kann und das dann verloren geht. Das tat mir dann leid für den HSV, muss ich sagen.
25 Jahre ist es her. Haben Sie denn heute noch Kontakte auch zu Verantwortlichen von damals, die vielleicht auch noch da sind? Also mir fällt da zum Beispiel Kurt Kriegel ein, der Stadionchef, der ja auch immer noch da ist. Ich glaube, bis zur EM nächstes Jahr will er noch machen.
Zu Kurt Kriegel, ja, das ist ein ganz feiner Mensch, muss ich sagen. Sehr fein. Zu dem habe ich immer wieder Kontakt. Und wenn man mal ihn ansprechen möchte, dann ist er immer ansprechbar. Ja, zu dem habe ich sowieso ein besonderes Verhältnis, weil sein Vater die Deuterun mal gegründet hat.
Okay. Ja, Deuterun ist ja auch irgendwie nochmal das Stichwort. Wir wollen auch ein bisschen über diese Zeit damals sprechen. Ich habe das als Reporter auch damals miterleben dürfen. Es war ja eine extrem spannende Zeit. Ein paar Sachen wollen wir erinnern, weil wir auch viele Jüngere haben, die das wahrscheinlich gar nicht, für die ist das klar, okay, das Stadion gibt's, aber das, was da drumherum alles passiert ist, war ja zum Teil unglaublich. Auch für Sie persönlich hat das recht große Konsequenzen gehabt. Aber erzählen Sie doch mal, wie war denn Ihr erster Kontakt mit dem HSV und vor allem mit wem haben Sie gesprochen, als es um den Stadionbau ging?
Ja, ich hatte ja Jahre vorher bereits ein Stadion auf dem Millerntor bauen wollen und hatte da die Idee und bei meiner Verlobungsfeier hat mein Schwiegervater zu mir gesagt, halte dich immer an erste Adressen, wenn du es mit dem HSV gemacht hättest, wäre das nicht passiert.
Das heißt, Sie wollten neben dem St. Pauli-Stadion noch ein anderes Stadion bauen? Oder Sie wollten
dort das bauen, was da jetzt gebaut worden ist. Das war aber noch zu Zeiten von Schacht und Uhlig. Mhm. War dann auch mit Prokop zusammen Manager für ein halbes Jahr bei St. Pauli. Ich weiß gar nicht, ob das 78 oder 79 war. Dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann habe ich über Wolfgang Grosebrook und Volker Lange Kontakte bekommen und denen skizziert, welche Ideen ich habe. Dann gab es das Michael Jackson Konzert. Das erinnere ich auch noch. Und da war ich als Gast und sah, wie die Bühne sich nach oben und unten bewegt. Und habe ich gesagt, hier muss dringend was passieren.
Im alten Volksparkstadion.
Und habe dann, ich weiß gar nicht, mitbekommen, dass die Stadt sich das auch überlegt und dass die Stadt wusste, mit dem alten Volksparkstadion werden wir nicht Teilnahmeort an der WM 2006. Mhm. Ja, ne? Ja, 2006. Und dann wurde das auch ausgeschrieben. Und wir haben uns gemeinsam mit dem damals größten deutschen Baukonzern, Philipp Holzmann, beworben und auch den Zuschlag bekommen. Später dann hat Holzmann, die eine ganze Reihe von Spielstätten, Venues, sowohl geschlossen wie auch kleinere Arenen angefangen hatten, die bereits mit der Köln Arena bauen wollten und betreiben wollten damals, haben die gesagt, wir wollen da rausgehen. Und dann war die Frage, geben wir die an Handgabe zurück? Oder aber, und da hat mich der Hafer dann gestochen, ich mache das alleine. Und wir haben auch andere Sachen mit Holzmann gemacht und die hatten sich aus einigen zurückgezogen und haben dann uns einen Unternehmer empfohlen, allerdings garantiert, dass Zeitplan und Kostenrahmen und Qualität eingehalten wird und das auch Bank garantiert. Den haben sie uns dann auch für Stadion empfohlen, da haben wir uns aber diese Garantien leider nicht geben lassen. Und dann haben wir teilweise mit den falschen Partnern und teilweise eine Sache zu sehr wollend, so würde ich sagen im Rückblick, begonnen, den Zuschlag umzusetzen. Und zwar in dem gedrehten damaligen Volksparkstadion. Ich erinnere mich an vieles noch sehr genau. Man hätte wirklich auf der anderen Seite, dort wo damals der Parkplatz war, das Stadion bauen sollen und dann in das alte Stadion hinein, die Arena, das wäre klüger gewesen. Es wäre
die Barclays Arena, ja.
Aber unseren Fehler haben ja viele gemacht. Ich war nachher ja auch an vielen anderen Stadionprojekten beteiligt. Und in bestehende Stadien hat Berlin gebaut, Frankfurt, Köln, überall, wo ich beteiligt war. Weiß nicht, wer noch. Und das bringt immer nur Probleme mit sich. Neubau wäre besser gewesen.
Also Sie müssen einmal, ich erinnere mich jetzt an die Geschichte, die haben Sie früher mal erzählt, dass es ein Zufall war, dass das Spielfeld gedreht wurde. Die Anekdote müssen Sie einmal erzählen.
Ja, mein damaliger Partner, der rauchte gerne und guckte sich Dinge an bei einem Gespräch über Stadion, wo der Grundriss vom Stadion auf dem Tisch lag und nahm die Zigarette in die eine Hand und stützte sich mit seinen drei Fingern auf dem Tisch ab und das Stadion verrutschte und dadurch sahen wir, dass das gedrehte Stadion in den alten Grundriss passt und sind so auf die Idee gekommen, Abriss teilweise, stufenweise und Neubau und mit der Möglichkeit, in dem, wenn der Rasen fertig ist, mit den jeweils neuen Tribünenteilen bereits dort zu beginnen zu spielen.
Sensationell. Das heißt, ohne die Zigarette würde das Spielfeld heute noch so sein wie vorher.
Ja, das stimmt. Aber deswegen möchte ich gerade jungen Menschen nicht anraten, jetzt mit dem Rauchen zu beginnen.
Und heute ist ja nicht Raucherwelttag, glaube ich. Ne? Insofern.
Sie sagen, es war dann ein Fehler, dass Sie das nicht neu gebaut haben. Und trotzdem war das Stadion dann, als es fertig war, ja wirklich ein richtig schönes Stadion. Ich glaube, viele Fans waren dann auch stolz, dass es in diesem alten Volksparkstadion an der gleichen Stätte noch da geblieben ist. Das macht ja auch irgendwie diesen Charme des Stadions dann aus. Waren Sie dann nicht trotzdem auch total zufrieden, als das Stadion dann auch fertig war?
Total zufrieden wäre der falsche Ausdruck. Ein gewisser Stolz auch dafür, wie man das durchgezogen hat, ist bei mir vorhanden. Die Erinnerung an viele Fehler auch. Die habe ich auch versucht, so zu nutzen, dass ich anderen von anderen Dingen nicht abgeraten habe, sondern sie ihnen geraten habe, die Dinge anders zu handhaben, als sie dort gehandhabt wurden. Darauf wurde nicht gehört, weil man gesagt hat, der Wankum ist traumatisiert durch sein Stadion. Den halten wir da mal lieber raus, was sie dann am Anfang auch gemacht haben. Später hatte ich dann doch ein bisschen damit zu tun, sprich die Elbphilharmonie. Und ich hätte das Stadion auch größer gebaut. Wir versuchten, eben bevor ich zu Ihnen kam, und haben wir noch, ich weiß nicht, ob wir welche bekommen haben, versucht, Karten für das Relegationsspiel zu bekommen. Wir flogen immer wieder raus, scheint zu klein zu sein. Und ich glaube, man hätte auch meinen Rat annehmen sollen, nicht nur wegen der Relegationsspiele, dort noch einen Rang zu bauen.
Wie groß wollten Sie werden?
80.000. Ja, wäre noch einen Rang. Wäre man zwar auch weit weg gewesen, aber ich glaube, es wäre immer noch besser gewesen als die Arroganz-Arena und als so manch anderes. Was den Charme des Stadions ausmacht, ist ja der Entwurf von Manfred Steuerwald, mit dem ich auch seit 2 Jahrzehnten keinen Kontakt mehr habe, aber das war ein guter Architekt und das sage ich von wenigen Architekten. Wir haben ja diese Ellipsenform und dadurch entsteht eine ganz andere Atmosphäre, auch von der Lautstärke. Sie waren wahrscheinlich alle schon in Dortmund und Dortmund ist viel einfacher und billiger zu bauen, ist eigentlich auch richtig, dass sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben, wirtschaftlich gesehen, aber sie haben nicht die Atmosphäre, die sie bei einem Rund haben.
Also zum Erklären, die Tribünen sind so ein bisschen gebogen. Ne?
Ja,
also
genau.
Die sind eben nicht gerade wie in Dortmund, sondern ein bisschen gebogen.
Und das gibt eine andere, auch akustische Atmosphäre. Auch der dann hoffentlich am Montagabend Jubel kommt ganz anders rüber, als in einem Stadion, wo die Tribünen gerade sind.
Das kann schon sehr, sehr laut werden, ne? Das stimmt.
Ja,
aber jetzt, frage ich gerade nochmal als Anschluss, weil Sie sagten, Sie hätten das Stadion größer bauen können oder wollen. Könnte man das Stadion eigentlich jetzt theoretisch noch ausbauen, wenn man das wollen würde? Oder ist das durch die Dachkonstruktion jetzt eigentlich
auch nicht mehr möglich? Also ich habe nicht mehr genügend Kenntnis, aber ich glaube, durch die Dachkonstruktion geht das nicht. Das hätte man sich wahrscheinlich überlegt. Man hat ja auf der Westseite mal ausgebaut. Das sind ja einige tausend mehr Plätze, als sie am Anfang da waren.
Das stimmt. Ich habe eben noch gesehen, gegen Juventus Turin waren, glaube ich, nur 52.000 dabei.
War, ja. Also das war ja auch ein Champions League-Spiel, sehr erinnerungswürdig.
Das stimmt, ohne Stehplätze.
Klar. Genau, ja. Ohne Stehplätze. Das, ja, das ist auch eigentlich eine gute Lösung, die uns da eingefallen ist mit diesen umwandelbaren Steh- und Sitzplätzen bei normalen Spielen, wo die Hardcore-Fans auf den Metall stehen und auch richtig Krach machen. Ja, das waren damals 52 und ich glaube, es sind jetzt bis zu 57.
Mhm. 57.000, ja.
Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen. Also Sie haben so ein paar Andeutungen eben gemacht, sind so über so ein paar Sachen grob hinweggeflogen, aber so, ich habe mir das alles auch jetzt vorher nochmal in der Vorbereitung angeschaut. War es nicht einfach zu schnell? Also Sie haben angefangen, ohne eine fertige Finanzierung zu haben. Sie haben losgelegt. Mhm. Sie haben gesagt, Sie wollten das unbedingt haben. Der Festpreis waren 159 Millionen D-Mark damals. Am Ende sind es 200 Millionen D-Mark geworden, 100 Millionen Euro knapp. War das von vornherein eigentlich so mit Ansage in den Abgrund rein, dass es einfach zu teuer wird?
Es geht immer darum, wie sich Partner und als solche habe ich uns gesehen. Und solange Uwe da war, war es auch so. Es war ja nicht nur man hat mich damals gefragt, was für ein Stadion ist das? Da habe ich gesagt, es ist kein einfacher Golf mit Sparausstattung. Es ist aber auch kein Mercedes, es ist ein Passat. Und für uns das ist das, was ihr für 159 Millionen bekommt.
Oh, ein schöner Passat geworden.
Ja, und das ist, also ich würde sagen, heute ist das eher eine schmal ausgestattete E-Klasse. Und die Frage ist, wie weit man sich erpressen lässt. Und hier waren natürlich viele, die UFA Sports, heute Sport 5, wusste, wir sind von denen abhängig, weil die haben halt die Einnahme garantiert. Mit der Einnahmegarantie gab es die Finanzierung. Die wollten so viel für die Vermarktung rausholen wie nötig, so viel VIP-Plätze, so viel Logen wie nötig und andere Ausstattungsmerkmale. Der HSV wollte für sich so viel wie möglich rausholen. Es war ja auch am Anfang so, wir haben das Grundstück gekauft und wir haben angefangen, das zu bauen. Das gehörte nicht dem HSV und das gehörte nicht der UFA. Das ist eine Sache, die sich dann zwischendurch ergeben hat, dass ich dann nur noch 25% hatte. Und wenn Sie so wollen, hat der HSV die 25% bezahlt mit den Mehrkosten. Aber er hat auch mehr bekommen. Das ist ja bei vielen Dingen so. Und das ist das, was ich auch meinte mit der Elbphilharmonie. Es hätte klar definiert werden müssen, was bekommt ihr und darauf hätte man sich, zu welchem Zeitpunkt und darauf hätte man sich einigen müssen. Auch die Elbphilharmonie ist nicht zu teuer geworden. Man hat nur nicht das gebaut, was man am Anfang geglaubt hatte zu bekommen für den Preis, der am Anfang vereinbart war, sondern man hat immer mehr an Ausstattung gefordert. So war es beim Stadion auch. Und ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, auch weitere Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe ja noch ein paar Geschichten gemacht. Wenn Sie sich zu viel Zeit lassen, wird zerredet. Gibt es ein paar Dinge, die jetzt am Laufen sind, wo ich nur schüttel, wie lange man sich da den Kopf schüttelt, wie lange man sich da Zeit lässt. Aber bestimmte Dinge haben ihren Moment und den muss man nutzen oder es wird nichts. Oder wenn es was wird, ist es ganz was anderes und auch im Übrigen viel teurer. Also, ja. Das ist übrigens eine Sache, die macht mich traurig. Auch was die Elbphilharmonie anbelangt, da war ich in beiden Untersuchungsausschüssen, hat mir Spaß gemacht, konnte ich auch wirklich meine Erfahrungen nutzen. Und der Untersuchungsausschussbericht ist auch sehr gut. Der verstaubt nur bei den meisten Leuten in irgendwelchen Schränken und es guckt ihn sich keiner an. Und bei weiteren Bauvorhaben werden die gleichen Fehler gemacht und es wird auch wieder immer alles teurer. Dass man daraus nicht in der Lage zu lernen ist, das verstehe ich nicht. Und das, damit greife ich nicht eine einzelne Partei ein, sondern allgemein für die Öffentlichkeit Handelnde.
Was war denn so im Nachhinein der schwierigste Teil eigentlich bei diesem Bau? War das dann das Dach oder die Drehung vielleicht dann auch des Stadions?
Das Dach war nachher sehr schwierig, aber das Schwierigste war, dass wir, tut mir leid, hier keine, nach 25 Jahren, einem Vierteljahrhundert keine schmutzige Wäsche waschen, aber wir hatten im Grunde jemanden als Bauunternehmer, der gar nicht die Expertise hatte, das aber auch nicht zugeben konnte, auch nicht auf einen zukommen konnte. Und deswegen war es eigentlich immer konfrontativ, sehr viele gegen sehr viele. Und was das Dach anbelangt, das war der krönende, traurige Abschuss, weil irgendwann war auch dann mein großer Kontrahent, Herr Hackmann, blass. Und da waren wir Seite an Seite, als wir festgestellt haben, dass die Pylonen vom Stadiondach angesägt waren. Nachdem wir den damaligen Unternehmer rausgeworfen haben, wer auch immer dafür verantwortlich war, das musste dann ertüchtigt werden. Aber das Dach ist schon ein gutes, aber auch sehr kompliziertes Dach. Und hat ein Vermögen gekostet, was auch damit zu tun hatte, dass der Statiker, der das geplant hat, immer wieder nachbessern musste. Und sie haben ja in Deutschland, Gott sei Dank, das System Statiker und Prüfstatiker. Und der Prüfstatiker hat jedes Mal das nicht freigegeben, aber jedes Mal seine Gebühren dafür kassiert, in ähnlichem Umfang. Und das war schon wirklich nervig. Aber es war insgesamt nervig, weil ab dem Moment, wo Uwe Seeler und seine Freunde den Vorstand verlassen hatten, war da kein gemeinsames Miteinander mehr, sondern jeder hat nur versucht, seine Interessen zu wahren. Ich will mich da gar nicht ausnehmen, aber jeder hat nur an sich selbst gedacht. Und das ist eine Redaktion, die sich streitet, oder eine Firma, in der alle zerstritten sind, oder eine Partei, die sich streitet, eine Ampelkoalition, die sich streitet, das kann nicht gut gehen. Das geht am Schluss immer in die Hose.
Ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, Sie sind damals auch mit Ihrem Privatvermögen in die Haftung gegangen. Für Sie endete das mit einem Insolvenzverfahren der Firma und Sie haben eine Menge Geld verloren. Wie viel war es eigentlich? 30 Millionen habe ich so im Kopf. Kommt das hin?
Waren deutlich mehr, weil am Ende ist es ja so, Sie verlieren das Geld ja nicht nur direkt, sondern die Werte, die sie haben, die dann veräußert werden, werden ja alle unter Marktwert veräußert. Also es war deutlich mehr und hat wehgetan, tut auch immer noch weh, aber dazu muss ich das sagen, was meine Kinder mir immer sagen, wenn ich von Markt spreche. Papi, das war gestern. Man muss nach vorne gucken. Ich gucke konstruktiv, positiv nach vorne, jedenfalls meistens.
Wie geht's Ihnen heute unternehmerisch? Sie haben eine Firma, One West Developments. Bauen Sie immer noch Stadien?
Nee, Stadion baue ich im Moment nicht. Hier und da wäre Bedarf, denke ich. Nein, tue ich nicht. Aber wir sind eigentlich ein Family Office und ich investiere für die Familie gemeinsam mit zwei weiteren Familien, einer Deutschen und einer aus Jerusalem in Deutschland, überwiegend in Wohnungsbau, bisschen in Einzelhandel. Wir sind grundsätzlich zufrieden. Die Zeiten im Moment sind natürlich schwierig, weil wir viermal so hohe Zinsen haben wie vor anderthalb Jahren. Wir haben deutlich höhere Baupreise. Wir haben Wegfall der KfW-Förderung, alles von heute auf morgen. Das macht es schwieriger, aber wir haben sehr vernünftig eingekauft und hier und da muss man dann auch ein bisschen auf die Bremse treten. Aber grundsätzlich bin ich mit den letzten, insbesondere 12 Jahren, zufrieden. Das Problem bei mir war auch, was die Insolvenz anbelangte, dass ich noch unter das alte Recht fiel und das war Restschuldbefreiung 6 Jahre nach Beendigung. Und die Beendigung hat 15 Jahre gedauert. Und insofern hat das sehr, sehr lange eigentlich frei agieren kann ich erst wieder seit 2015. Will aber jetzt hier nicht rumjammern. Die letzten Jahre waren nicht schlecht zu uns.
Sie haben ja damals schon sehr groß gedacht, was ja prinzipiell auch manchmal nicht verkehrt ist. Sie wollten auch noch einige andere WM-Stadien bauen, meine ich. Haben Sie vielleicht dann doch zu groß gedacht?
Nö, wenn das hier geklappt hätte, dann wären die anderen Dinge auch möglich gewesen. Die sind da erst nicht mehr weiter zu verfolgen gewesen, nachdem dies nicht geklappt hat. Ich glaube, das hätte schon funktioniert. Und man muss manchmal auch, ohne großkreuzig zu sein, ordentliche Linie verfolgen, sonst kommt man nicht weiter.
Das eine ist natürlich die wirtschaftliche Seite, das andere vielleicht auch die persönliche, emotionale. Gerade so WM 2006 war dann natürlich ein großes Highlight. Sie hatten ja vorher auch noch eine Loge beim HSV. Ich glaube dann, die ersten Tickets, die Sie dann kriegen sollten, waren etwas weiter oben. Wie ging es Ihnen so in dieser Zeit? Gerade wenn Sie so auch gesehen haben, dieses schöne Stadion und ja, welchen Schaden Sie dann in der Zeit auch davongetragen hatten?
Da habe ich mich schon geärgert, auch über tue ich heute noch über die Senatorin, die mir dann in der letzten Reihe Karten gegeben hat. Aber da muss ich sagen, dass die HSV Altinternationalen und Kurt Kriegel dann für einen entsprechenden Ausgleich gesorgt haben und ich bei zwei Spielen auf sehr.
A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
Ordentlichen Plätzen sitzen durfte. Man lernt ja auch damit umzugehen und man lernt auch in bestimmten Situationen sich Hilfe zu holen, um damit umzugehen. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Das habe ich auch gemacht vorher, weil am Anfang war das schon kein schönes Gefühl, als das so näher rückte. Dann habe ich mir Hilfe geholt und habe dann, glaube ich, auch eine vernünftige Einstellung gehabt und habe mich sehr gefreut, dass diese WM, glaube ich, allgemein vieles in Deutschland verändert hat zum Positiven, auch den Umgang mit dem Deutschsein und vernünftig deutsch sein zu wollen und stolz darauf zu sein, dass man deutsch ist, ohne jetzt nationalistisch zu sein. Insofern, glaube ich, hat die WM wirklich was Gutes bewirkt.
Mhm. Zur WM wurden dann ja auch wirklich schöne Stadien noch in Deutschland gebaut. Die Allianz Arena haben Sie schon angesprochen, auf Schalke die Arena. Haben Sie sich damals eigentlich beim Bau des Stadions an anderen Stadien orientiert?
Nein, die Idee kam tatsächlich von dem Architekten Steuerwald. Nee, haben wir nicht. Also wir wussten, dass wir Logen haben wollten. Und anhand der Kalkulation, ich glaube, Uli Hoeneß hat das mal später in der Vereinsversammlung des FC Bayern gesagt, zu den etwas lauter werdenden Fans, euch ist offensichtlich nicht bewusst, dass der wesentliche Teil des Geldes daher kommt, was wir denen aus der Tasche ziehen, die in den Logen und auf den VIP-Plätzen sitzen. Und insofern die Kalkulation, die wir damals gemacht haben, auch mit Hilfe einer Hamburger Privatbank, und dem Senat vorgelegt haben, die wurde bei Weitem übertroffen, sowohl was das Volksparkstadion, auch die gegenüberliegende Arena anbelangt. Also wenn man sich die heute angucken würde, ist das lächerlich, womit wir kalkuliert haben.
Ich erinnere mich sehr lebhaft, als der Rolf Mahres damals einen Zuschauerschnitt und so genannt hatte in der Pressekonferenz, ich glaube 30.000, 34.000, und wir haben ihn ein bisschen ausgelacht, haben gesagt, wie will der 34.000 ins Stadion bekommen? Und es waren dann über 50.000, die jetzt auch
Ich meine, jetzt, Henrik, wie ist die Statistik? Kein Zweitligist hat, glaube ich, einen höheren Zuschauerschnitt.
Weltweit, ja. 53.000 im fünften Zweitligajahr. Fünftbester Schnitt in Deutschland von allen Clubs. Also das ist, zeigt ja auch, ja, wie attraktiv dieses Stadion natürlich immer noch
ist. Denke ich auch. Da ist das Stadion, hat sich auch einiges verändert. Frauen gehen dorthin, Kinder gehen dorthin. Also als wir es bauten, da gab es auch für Kinder und Familien und Frauen kaum Bereiche, beziehungsweise wenn die dahin gingen, dann war das schon relativ hardcore, weil die anderen haben sich nicht so richtig getraut. Das hat sich Gott sei Dank geändert.
Aber das muss Sie doch dann heute auch noch stolz machen, oder? Wenn Sie so eine Zahl dann hören, 53.000 in der Zweitligasaison.
Stolz ist vielleicht der Fall, aber eine gewisse innere Zufriedenheit, was das anbelangt, ja.
Aber wenn wir jetzt mal die Brücke in die Gegenwart spannen, jetzt 2024 steht die EM an, es gibt auch Spiele in Hamburg. Mhm. Und jetzt wird ja nun bekanntlich das Stadion gerade für bummelig 30 Millionen Euro saniert, renoviert, wie immer man das bezeichnen möchte. War Ihnen das denn, oder ist Ihnen das klar gewesen, naja, nach 25 Jahren steht so eine Renovierung an, da muss irgendwie ein Dach und was da nicht alles passiert, reinkommen?
Also da ich werde jetzt 68, seit also fast 70 Jahren nicht obdachlos bin, sondern in verschiedenen Wohnungen gewohnt habe, weiß ich, dass man auch eine Wohnung mal renovieren muss. Und das gilt natürlich für ein Stadion, was auch genutzt wird. Was genutzt wird, wird auch abgenutzt. Und dass man das von Zeit zu Zeit renovieren muss und auch anpassen muss, ist eigentlich jedem vernünftigen Menschen klar. Das Problem beim Fußball allgemein ist wahrscheinlich, dass man gerade dann, wenn es einem nicht so gut geht, immer meint, man muss den einen oder anderen Heilsbringer noch verpflichten, bevor man das in seine Spielstätte steckt. Und ich glaube, ohne da zu sehr in die Tiefe zu gehen, das ist ein Problem. Ich habe bei Ihnen, glaube ich, neulich einen Artikel gelesen, was jetzt kosten wird. Das ist ja ganz normal. Also das finde ich nicht schlimm. Und warum man in Zeiten von Niedrigstzinsen dann das Grundstück an die Stadt verkauft und sich seiner Freiheit begibt, statt für Niedrigstzinsen sich von der Bank Geld zu holen, um die Renovierung durchzuführen. Das ist auch etwas, was ich nicht verstanden habe. Und wir waren damals auch gemeinsam, Hackmann und ich, so happy, als wir für eine Mark das Stadiongrundstück gekauft haben. Also da sind so, es gibt ein paar Dinge, die sind mir nicht erklärlich.
Ja, es gab über die Jahre ja auch so ein paar falsche Entscheidungen. Hinterher ist man immer schlauer, aber damals auch, als es die Schauspieler-Affäre gab und man dann UFA Sports noch beteiligt hat an den zentralen TV-Einnahmen, das war ja auch was den HSV Millionen damals gekostet hat. Und auch diese, also es tut Ihnen aber auch weh, um auf den Punkt zurückzukommen, dass der HSV eben nicht mehr alleiniger Eigentümer ist, dieses ganze Gelände des Stadions und so weiter, das komplette Paket. Das tut Ihnen weh.
Ja, das tut mir weh. Kann ich nur so sagen. Verstehe ich auch nicht. Ich bin überhaupt kein Freund von Erbbaurechten. Das ist im Übrigen auch etwas sehr Archaisches. Der Adel vergab sein Land per Erbbaurecht. Das haben die Sozialisten später übernommen. Versuchen das jetzt hier auch allgemein durchzusetzen. Die Freiheit, etwas zu haben und das wirklich entsprechend gestalten zu können. Wir werden auch irgendwann, ich meine, 25 Jahre sind ja eine lange Zeit. In 25 Jahren, Sie beide sitzen dann hier vielleicht mit irgendjemandem. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr da sein oder Sie rollen mich hier rein. Aber wird wahrscheinlich noch viel mehr renoviert werden müssen oder können oder umgebaut werden können und Dinge genutzt. Und da, je unabhängiger man ist, gilt ganz allgemein, also wer eine Eigentumswohnung sich gekauft hat in den letzten Jahren mit den niedrigen Zinsen oder ein kleines Häuschen und so weiter, weiß das. Es gibt schon einem ein Gefühl der Unabhängigkeit.
Glauben Sie denn so perspektivisch gedacht, wenn man immer wieder dann was renovieren muss jetzt am Stadion, dass es wahrscheinlich irgendwann sinnvoller ist, dann doch mal ein ganz neues Stadion wieder zu bauen? Oder glauben Sie, dass auch dieses Stadion die Fähigkeit hat, das Potenzial dann auch immer wieder sich den Gegebenheiten anzupassen?
Ja, außer dem Kolosseum und anderen Dingen kenne ich nicht allzu viel. Also irgendwann wird das vielleicht mal auf einen zukommen, aber ich glaube, das ist noch eine ganze Weile hin. Aber selbst Wembley musste irgendwann erneuert werden.
Genau. Gibt es denn irgendwie Kalkulationen über die Nutzungsdauer von solchen Spielstätten?
Nicht, dass ich wüsste. Also das Olympiastadion in Berlin ist ja eigentlich geplant für die Olympischen Spiele 1916. Da war der Erste Weltkrieg und dann hat Berlin den Zuschlag bekommen für 36. Und das hat gehalten von 36 bis 2006. Und dort haben wir heute etwas ganz anderes. Wir hatten ja auch früher immer die Stadien mit den Leichtathletikbahnen. Und wir haben jetzt eben Spezialstadien, die dann auch die bessere Atmosphäre haben. Die Atmosphäre war ja eigentlich nicht so super. Das lässt sich, also das Münchner Stadion, ganz objektiv gesehen, wenn man da war, ist nicht schlecht. Die spielen ja auch
ganz attraktiv.
Ganz attraktiv Fußball, muss man hier bei allem sagen. Dann lässt sich vieles aushalten. Aber das, ich finde, das HSV-Stadion, das Volksparkstadion ist schon schöner. Man hat das Gefühl, man ist viel näher dran und ist mittendrin. Also insofern.
Warum hat man das Gefühl, man ist in einem Fußballstadion und nicht in irgendeiner Hightech-Arena?
Genau.
Ja, das hat irgendwie noch so einen alten Charme dann dabei.
Und Fußball sollte auch nicht zu sehr, also natürlich ist es kommerzialisiert und da kann man sich auch nicht ausschließen, aber das Gefühl sollte einem wenigstens nicht genommen werden, dass es etwas ist, was für jedermann ist.
Jetzt wird ja gerade wieder, haben wir gerade schon drüber gesprochen, viel saniert, also die Dachmembran muss ausgetauscht werden, das Flutlicht, die Beschallungsanlage, Klimaanlagen. Wussten Sie damals schon, dass vielleicht in manchen Bereichen Sie Sachen gebaut haben, die dann vielleicht nicht den allerhöchsten Ansprüchen schon genügt haben, wo Sie wussten, das wird irgendwann auf den HSV zukommen?
Ich habe das auf den HSV, also erstmal das, was wir gebaut haben, genügte den damaligen Anforderungen auch der FIFA für die WM 2006. Die FIFA hat ziemlich hohe Anforderungen, die mit ziemlicher Arroganz vertreten werden, was auch für das Internationale Olympische Komitee der Fall ist. Sie haben mich gefragt, hatten Sie Vorbilder für Stadien? Vorbilder für Stadien hatte ich nicht, aber für die Finanzierung hatte ich, weil ein Freund von mir gehörte zu den Initiatoren, leider in diesem Jahr verstorben, der Freund der Olympischen Spiele in Atlanta, wo ich auch sehr viel war, eine Woche im Monat, über Jahre. Da habe ich gesehen, wie man sowas finanzieren kann, nämlich durch den Verkauf von Rechten und wie so etwas läuft. Dass Dinge sich verändern. Wir werden auch in 25 Jahren andere Anforderungen haben. Wie gesagt, wir wollten den Passat bauen und nicht die S-Klasse. Und der Vermarkter hat ja ohnehin Dinge durchgesetzt, wie zum Beispiel dieses große Loch, wenn Sie reinkommen in den VIP-Bereich, wo zwei Etagen sind, die aber durch dieses große Loch verbunden sind. Und es ist keine Wand vor den Logen. Das führte dazu, dass wir sprenkeln mussten, dass wir F120 Glas einziehen mussten. Das heißt, im Brandfall muss Glas 120 zwei Stunden halten, bevor es springt. Und so weiter. Man bekommt, wenn man so und so viel ausgeben will, bekommt man nur so und so viel. Das ist bei vielen im Leben.
Gab auch keine Klimaanlage dann in der Haupttribüne, die jetzt, glaube ich, auch nachgerüstet werden muss.
Ne? Ja.
Teuer, wäre damals wahrscheinlich günstiger gewesen.
Aber da hätte man auch vielleicht eine höhere Pacht bezahlen müssen. Wobei, dazu gibt es eine komische Geschichte. Ich stand mal mit einem Freund in den hohen Bleichen vor einem Laden, der zum Beate-Use-Konzern gehört. Und wir unterhielten uns, da kam einer vorbei und sagte, viel zu heiß. Was meinen Sie? Viel zu heiß. Und dann sage ich, Entschuldigung, wir unterhalten uns, ging Ihnen nicht um die angebotene Ware, die man im Schaufel sagt. Nein, das Stadion, keine Klimaanlage, viel zu heiß.
Ah, schöne kleine Anekdote. Im Boulevard war jetzt im letzten Jahr dann auch, da wurde ja viel diskutiert jetzt über die Finanzierungsarbeiten, teilweise sogar von der Bruchbude Volksparkstadion die Rede. Das war dann wahrscheinlich etwas übertrieben, oder? Tat Ihnen das weh oder haben Sie das gelesen?
Nee, das tat mir nicht weh und das halte ich auch für übertrieben. Das halte ich wirklich für übertrieben, auch angesichts vieler anderer Stadien, die es so gibt.
Ja. Und es wurde jetzt ja auch schon einiges getan, also jetzt beim Derby gegen St. Pauli wurde dann das erste Mal die neue Lichtanlage dann auch genutzt, da strahlte dann das Stadion plötzlich in Blau, also ja, natürlich gibt es da...
Besser als im Braun.
Ja, das haben die ganz gut vorbereitet. Ja.
Ich muss gerade so denken, eigentlich könnten sie der Stadt noch ein Drittligastadion bauen.
Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
Doch keine schlechte Maßnahme jetzt, um das
abzuholen. Für Teutonia oder für?
Ja, für irgend, weiß ich.
wenn die Stadt dafür bezahlt. Ja. Aber ich glaube, meine Frau würde mich fragen, ob ich noch ganz bei Sinn bin.
Sie haben ja vorhin dann von dem Michael Jackson Konzert auch gesprochen. Jetzt war gerade Metallica da am Wochenende. Ja. Auch das ist möglich in dem Stadion. War das damals auch in der Planung mit dabei schon, diese Idee, dass dann das Stadion auch für Konzerte genutzt werden kann?
Das war... von Anfang an geplant, ja, und da haben wir was übersehen. Das erste Konzert war, werde ich nie vergessen, Wolfgang Petri. Darum mussten wir die eine Tribüne, die Osttribüne, fertig bekommen für dieses Konzert. Und ich weiß noch, als es geöffnet wurde, wie da die kreischenden Damen mittleren Alters reinströmen. Das fing aber nachmittags an. Und mehr will ich dazu nicht sagen. Und dann das erste Konzert abends war die gerade vor kurzem verstorbene, gottselige Tina Turner. Ja. Und das Konzert wollte die Behörde verhindern. Warum? In der Nähe ist ein Friedhof. Und das ging über die Friedhofsruhe hinaus, das Konzert. Und man würde die Toten stören. Insofern hat man schon die Nachrufe von jetzt, von der letzten Woche vorweggenommen, dass Tina Turner in der Lage war, Tote zum Leben zu erwecken. Also heute lachen wir darüber und ich habe auch Respekt vor Totenruhe und solchen Dingen, aber das war ein echtes Problem. Damals haben wir wirklich geschwitzt, weil es war verpachtet und die Karten waren verkauft und dann kam die Behörde.
Wie lange hat das dann gedauert, bis dann die Genehmigung kam?
Das erinnere ich nicht mehr so genau, aber ich erinnere mich an diese Auseinandersetzung. Das war schon irre. Dann war auch ein Präzedenzfall geschaffen worden, sodass das dann auch entsprechend weiter möglich war.
Vor uns liegen hier noch die beiden Zeitungsseiten, die Alexander Laux vor, ja, wie lange ist es her? Vor 15 Jahren?
Vor 15 Jahren, ja, unglaublich.
Gemacht hat. Ja, da steht dann auch Uwe Seeler, der dann sagt, ja, ohne das neue Stadion wäre der HSV in der zweiten Liga. Das hat er dann, glaube ich, 2008 gesagt. Jetzt ist der HSV seit ein paar Jahren dann doch schon Zweitligist. Hat Uwe Seeler trotzdem damals recht gehabt, dass der HSV dann ohne das neue Stadion vielleicht schon auch früher abgestiegen wäre?
Ja, wie gesagt, nicht nur Uwe, hat auch Holger Hieronymus, den ich noch aus meiner Zeit bei Pauli kannte, immer gesagt. Ich glaube schon, und man soll sich zurückerinnern, wir brauchten damals eine Nicht-Abstiegsversicherung. Die brauchten wir nicht, weil der HSV so super spielte, dass sich keiner vorstellen konnte, dass der HSV abstieg, sondern der HSV hat auch schon damals mehr oder minder oft, zu oft gegen den Abstieg gespielt. Also die glorreichen Zeiten waren vorbei und umso schöner war es natürlich und umso spannender, dass dann plötzlich Champions League gespielt wurde. Daran erinnere ich mich auch noch, das war schon großartig.
Juve 4-4, ja. Da waren Sie auch im Stadion, oder?
Da war ich im Stadion, dann gab es ja noch ein Euroleague-Spiel, glaube ich, gegen AS Rom. Da war ich leider nicht. Warum nicht? Ich war eingeladen ins Wembley-Stadion. Quatsch, in Buckingham Palace, sorry.
Auch nicht schlecht.
Ja. Und
wieso waren Sie da eigentlich? Das wäre ja eigentlich auch eine eigene Geschichte. Wieso waren Sie da denn eingeladen?
Ein Freund von mir, dem ich mal einen Gefallen getan habe, der war dort eingeladen und durfte Freunde mitnehmen und hat dann als Gegengefallen gefragt, ob ich meine Frau nicht Interesse hat. Meine Frau ist für solche Sachen immer schwer zu haben. Ich habe dann meine in London studierende Nichte mitgenommen, die aber nicht wusste, wo es hingeht und gedacht hat, ich mache einen meiner Scherze, als wir dann da reinbogen. Und dann gingen wir rein und plötzlich, es war ein Empfang der Brahms-Gesellschaft. Und ich bin zwar sehr kulturinteressiert, aber so der nötige Tiefgang fehlte mir. Auf jeden Fall sprach mich ein Herr im gut fließenden Deutsch an und fragte mich nach meiner Meinung Brahms und andere Dinge. Das war Prinz Charles. Da muss ich sagen, da habe ich, glaube ich, genauso rumgestottert, wie unser Sohn, als ihm mal Klitschko gegenüberstand.
Okay.
Und danach gab es ein Essen und ich habe mich manchmal so an die Seite gedrückt und Hamburg angerufen, wie es gegen Rom steht. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel
ausgeht. Wenn Sie mit Prinz Charles Abend gegessen haben.
Ja, also da war noch war ein großer Empfang insofern. Aber dieses, als der mich angesprochen hat, das kommt mir dann immer, wenn irgendwas mit Prinz Charles, also King Charles ist, in Erinnerung.
Ja. Uwe Seeler habe ich ja gerade schon mal angesprochen, vor einem Jahr verstorben. Es gibt Diskussionen, ob das Stadion dann jetzt auch nach ihm benannt wird. Wie denken Sie darüber? Können Sie sich das gut vorstellen?
Ja, das war, haben wir damals schon vorgeschlagen. Also es ging ja damals darum, finden wir einen Namen für das Stadion, um auch noch mehr Einnahmen zu generieren. Und dann hat mir jemand gesagt, dass es Arenen gibt, die werden nach bestimmten Persönlichkeiten benannt, sponsored by. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, was er davon hält, zum Beispiel Uwe Seeler Stadion sponsert bei Adidas. Wollte er damals nicht, aber fände ich gut und würde passen.
Obwohl, als das dann die AOL Arena wurde, fand das Uwe Seeler, glaube ich, auch nicht so toll in meiner Erinnerung, oder?
Haben Sie das erinnere ich nicht mehr genau, aber mag sein. Er war ja noch sehr ursprünglich, muss ich sagen, und dem Kommerz nicht völlig erlegen. Also insofern kann ich es mir vorstellen, ja. Ich fand einige Namen passten nicht so richtig.
Gab es denn in der Planung damals überhaupt schon die Idee, die Buchstaben oben auf dem Dach zu haben? Oder?
Ja, von Anfang an.
Mhm.
Von Anfang an.
Das heißt dann, AOL waren die ersten, Imtech kam dann, ja. HSH Nordbank.
Ja.
Da mussten die aber nicht mehr mit auf- und abbauen, oder?
Nee, und ich muss sagen, gibt es auch den einen oder anderen nicht mehr. Ne? Also keinen von denen gibt es mehr, fällt mir jetzt ein. Imtech gibt es nicht mehr so, jedenfalls nicht.
AOL ist aufgegangen in ein anderes Unternehmen, ja.
Wenn Sie jetzt so zurückblicken über, in diesen alten Zeiten noch schwelgen, war dieses Stadion, der Stadionbau für Sie dann im Nachhinein ein Fluch oder da doch irgendwie auch ein Segen, wenn Sie jetzt so mit uns darüber sprechen?
Es hat alles sehr wehgetan und ich habe auch Menschen wehgetan, ich habe auch Geschäftspartnern wehgetan, ich habe auch der Familie insbesondere wehgetan, aber ein Fluch war es nicht. Hat auch damit zu tun, wie gehe ich damit um? Und ich bin ich, weil ich die Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich glaube auch, weil ich dazu gestanden habe und irgendwie damit zurechtgekommen bin. Und weil ich versucht habe, das Ganze nicht zum Mühlstein um meinen Hals werden zu lassen, sondern was draus zu machen. Und auch mit Hilfe von Menschen, wo ich es gar nicht erwartet habe, im politischen Bereich wie im privaten und geschäftlichen Bereich, ist es mir gelungen, weiterhin oder dann nach einer gewissen Zeit auch wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Leben zu führen und im privaten Bereich mit ständig wachsender Familie auch ein Leben zu führen, was mir Spaß bringt und was ich auch gerne noch ein bisschen führen würde.
Und wir haben schon gehört, Sie suchen Tickets für Montag immer noch.
Ja.
Sie würden gerne mal wieder dann ins Volksparkstadion kommen.
Eigentlich suche ich Sie für Freund, aber mein Geschäftspartner sagte mir, dass sein Sohn möchte, dass ich mitkomme. Also wir haben zwei israelische Freunde hier, mein Geschäftspartner und sein Sohn. Also wir brauchen 5, 6 Tickets, das wird nicht so einfach, glaube ich.
Nee, das wird nicht so schwer.
Aber wenn Sie eins kriegen, wären Sie dabei?
Dann wäre ich dabei,
ja. Wir kennen jetzt das Ergebnis des Hinspiels in Stuttgart noch nicht, aber glauben Sie denn noch an den Aufstieg des HSV am Montag, egal wie das Hinspielergebnis ist?
Ich hoffe. Ich hoffe. Ich muss sagen, also rein fanmäßig, ich finde den Stuttgarter Trainer gut. Aber auf der anderen Seite, irgendwann ist natürlich auch das Glück des VfB abgelaufen. Und der HSV, habe ich gestern gelesen, ist Relegationsweltmeister.
Rekordträger auf jeden Fall.
Rekordträger. Und dann muss Stuttgart eben gegen Zweitligisten zweimal verlieren und in die zweite Liga. Und dann können wir nur hoffen, dass der HSV sich so entwickelt, wie Union Berlin das getan hat. Wäre nicht schlecht.
VfB Stuttgart baut ja auch gerade sein Stadion mal wieder um. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon fertig sind. Haben Sie da mal irgendwas mit zu tun gehabt?
Nein, nichts.
Ja. Ich wusste nicht mehr. Okay. Wir kommen, glaube ich, so langsam auf die Zielgerade, aber wir haben noch eine Abschlussrubrik und da müssen Sie auch durch.
Meine Top 3.
Ja, und bei Ihnen ist natürlich naheliegend, die Frage zu stellen, welche sind Ihre Top 3 Fußballstadien auf der Welt?
Ja, jetzt. Volkswagenstadion, Dortmund.
Und Wembley.
Ich war im neuen Wembley noch nicht. Peinlich, ne? Das dritte kann ich Ihnen gar nicht.
Millerntor vielleicht.
Ja, das Millerntor ist schon ein gutes Stück.
Ja, das müssen wir rausschneiden, aber, oder?
Nö, das brauchen wir. Das Millerntor.
Waren Sie mal in Brasilien? In Brasilien?
Nicht im Stadion, leider. Habt Geschichten gehört. Wilde. Und habe einen brasilianischen Schwiegersohn, der Fußball spielt. Insofern. Schon da auch eine. Weiß um die Begeisterung.
Aber eins fehlt noch, Herr Warnkomm.
Jetzt hatten wir, ne? Dortmund, HSV und Pauli hatten wir, ne?
Ja, dann nehmen wir Pauli.
Okay. Und das Olympiastadion in Atlanta?
Das Olympiastadion in Atlanta, da wird kein Fußball gespielt und dort hat man einen Bugenweg geführt. Da war nämlich die Hälfte provisorisch und es war nicht so großkotzig. Das hat man wieder abgebaut. Und es ist jetzt ein Baseballstadion und wird sehr gut genutzt von Atlanta. Was die Olympischen Spiele in Atlanta haben gar nicht so einen guten Ruf. Sie waren aber viel besser als ihr Ruf. Und das ist übrigens eine Sache, die finde ich wirklich schlimm, wie sich das entwickelt hat, was man an Stadion, die kein Mensch braucht, gebaut hat in Südafrika und was ich von meinem Schwiegersohn gehört habe, auch in Brasilien, die dann verrotten, statt das Geld in vernünftige Zwecke auszugeben und dort Provisorien zu bauen. Da hätte man hunderte von Millionen für soziale Zwecke ausgeben können, wäre sicherlich sinnvoller gewesen.
Ja, das kann man mit Sicherheit unterstreichen. Ja, dann schauen wir doch mal, was am Montag im Volksparkstadion passiert. Vielleicht sind Sie dabei. Ja, wir werden noch mal nachfragen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, noch mal mit Ihnen über ja die Geschichte des Volksparkstadions zu sprechen, die Entstehung. Ja, waren ein paar interessante Anekdoten dabei.
Vielen Dank und es ist auch schon interessant, wenn man sich selbst erinnert. Danke sehr.
Ja, ich bedanke mich auch sehr. Und ja, ich bin schon gespannt auf das Wochenende oder über was wir in der nächsten Woche vor allem sprechen werden. Entweder über den Aufstieg oder eben über das nächste Jahr in der zweiten Liga. In jedem Fall bleibt es spannend und wir hören uns dann wieder. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.